aber auch an anderen Orten einen sogenannten Beicht- oder Gewissensspiegel, da sind die 10 Gebote in Frageform aufgelöst. Das ist eine ganz alte Tradition, die ist Jahrhunderte alt und die hilft Gläubigen, dass sie sich nicht durchmogeln können. Da kann man also das erste Gebot durchgucken und da gibt es dann 5 oder 7 Fragen. Und wenn ich da gut über die Runden gekommen bin, kommt das zweite Gebot, da wird es ja schon schwieriger. Und so wird mir einiges klar. Das heißt, das Gesetz dient zur Erkenntnis der Sünde. Was meint der Ausdruck aber in Römer 7? In Römer 7 hat das Wort erkennen eine ganz andere Bedeutung. Nicht, dass durch das Gesetz die Sünde aufgedeckt ist, sondern dass durch das Gesetz die Sünde überhaupt erst in Aktion tritt. Jeder von uns hat ja so ein paar biblische Begriffe schon mal gehört, auch wenn er kein Theologe ist. Und ihr habt möglicherweise schon gehört in irgendeinem Bibelvortrag, dass das hebräische Wort für erkennen Yada heißt. Und dass dieses auch ein Fachausdruck für sexuelle Intimität ist. Wenn also gesagt wird, dass Adam sein Weib erkannte, ganz am Anfang der Bibel, dann heißt es nicht, er hat seine Blicke auf sie gerichtet. Aha, sagte er, das ist Eva. Okay, okay. Sondern mit diesem Wort erkennen ist ein Begegnen gemeint, ein Involviertsein, ein Näherkommen, ist Intimität gemeint. Und dieses Fachwort ja da ist dann eben ein Fachausdruck auch für die sexuelle Intimgemeinschaft. Und dieser Sprachgebrauch liegt hier in Römer 7 vor. Paulus meint nicht, dass durch das Gesetz die Sünde sozusagen aufgedeckt war und vorher war sie unbewusst, sondern er sagt, das Gesetz hat direkt in das Begehen der Sünde hineingeführt. Das Gesetz hat mich immer sündiger gemacht, als ich vorher war. Das Gesetz hat mich hineingestoßen, sodass ich nun erst recht die Sünde tun musste, die ich doch gar nicht tun wollte. Wenn euch dieser Gedanke fremd erscheint, lasst ihn doch einfach mal zu, er steht hier wirklich. Und Paulus sagt auch, warum er das denkt. Er sagt nämlich, ich lebte einst ohne das Gesetz. Vers 9. Als aber dann das Gebot des Gesetzes kam, lebte die Sünde in mir auf. Ich habe mir das so in meiner kindlichen Einfalt manchmal so vorgestellt, dass also ein Hund, der hinterm Ofen liegt, er schläft und sieht so friedlich aus, dass ein Baby mit ihm spielen kann. Und dann schellt es an der Tür. Und jetzt richtet sich der Hund auf und ist plötzlich gar nicht mehr friedlich und bellt zur Tür hin. Und wenn dann jemand draußen kommt und man passt nicht auf, dann kann es auch sein, dass er eine neue Hose braucht. Ich hoffe, dass die Hundefreunde mir jetzt nicht irgendeinen Beobachtungsfehler nachweisen und sagen, der hat keine Ahnung, man merkt, dass er keinen Hund zu Hause hat. Also meiner Wahrnehmung nach ist es so, dass ein Hund eine schlafende Phase haben kann, wo er der Freund von allen ist und dann gibt es ein von außen kommendes Ereignis, das ihn dann aufstehen lässt und dann meint er, er müsste sein Revier verteidigen und kann dann auch durchaus aggressiv sein. So stelle ich mir vor, dass die Sünde hinter dem Ofen schläft. Und dann kommt das Gesetz und klingelt und sagt, ich will hier Ordnung schaffen. Und dann sagt die Sünde, stopp, dies ist mein Haus. Du kannst hier keine Ordnung schaffen. Die Sünde, die vorher geschlafen hat, das Bild gebraucht er hier. Er sagte, die Sünde lebte in mir auf, als das Gebot kam. Das Gebot hat einen Anspruch an mich gestellt und dieser Anspruch war so hoch, nämlich ein Leben ohne Begehren zu führen, dass die Sünde in mir es nicht zugelassen hat, dass ich diesem Anspruch entsprach. Und so hat die Sünde mich erst recht in das falsche Verhalten hineingezwungen. Das ist eine eigenartige Logik, aber wahrscheinlich wird sie von ganz, ganz vielen Menschen bestätigt. Sie sagen, ich habe gegen diese unreinen Gedanken angekämpft. Ich habe angekämpft wie ein Wilder. Ich wollte das nicht. Und je mehr ich gegen diesen Einfluss von draußen aktiv wurde, umso mehr zwang mich das geradezu. Ich wollte vergeben. Ich wollte das Böse nicht nachtragen. Da habe ich mich so bemüht. Ich will jetzt vergeben. Und indem ich das probierte, wurde mein Hass immer größer. Was ist der Fehler des Menschen in Römer 7? Was hat er im Sinne des Paulus falsch gemacht? Das ist eine wichtige Frage. Denkt doch mal einen ganz kleinen Moment nach. Ich lasse mal jetzt eine Minute Pause. Nur noch einmal, der Fehler lag positiv gesprochen nicht darin, dass der Mensch erkannte, dass das Gesetz einen Anspruch enthält. Das war nicht der Fehler. Aber der Fehler bestand darin, dass er das Gesetz zu seiner höchsten Autorität erklärte. Das Gesetz wurde für ihn zu dem Kyrios, das ist eigentlich die Bezeichnung von Jesus, das Gesetz wurde für ihn zur obersten Instanz. Das Gesetz in seiner ganzen Heiligkeit und Reinheit war seine höchste Instanz. Und diese höchste Instanz prallte zusammen mit seiner ganzen eigenen Unfähigkeit. Mit seiner eigenen Verdorbenheit. Paulus sagt, in mir, das heißt, in meinem Fleische wohnt nichts Gutes. Er sagt, nichts Gutes. Er meint, nichts Gutes. Ein heiliger Wille Gottes prallt auf einen Menschen, der von sich selber sagen muss, in mir wohnt nichts Gutes. Und nun soll aus diesem Stein Wasser herausgedrückt werden. Soll aus diesem lieblosen Herzen Liebe herauskommen. Und soll aus diesem rachsüchtigen Wesen Vergebung fließen. Und Paulus sagt, jeder neue Versuch bringt eine neue Demonstration deiner Unfähigkeit. Es steht nicht zur Disposition, wie ernst du das möchtest. Zur Disposition steht, ob du das wirklich kannst. Und die Antwort, sagt er, ist von vornherein klar. Wenn das stimmt, dass das fromme Ich gleichzeitig ein ohnmächtiges Ich ist, wenn das stimmt, dass das fromme Ich, das sehnsüchtige Ich, das verlangende Ich, ein kraftloses Ich ist, dann wird immer dasselbe herauskommen, nämlich Niederlage. Nun will ich einen Schritt weiter gehen und sagen, für Gläubige, was ist aber, wenn die oberste Instanz eines Christen Gottes Wille ist, den er tun soll, und er sagt, oh Gott, lass mich deinen Willen endlich erfüllen, aber mit Jesu Hilfe. Was hat sich dann geändert? Viele von uns würden sagen, alles. Ich würde sagen, fast nichts. Wenn meine oberste Bezugsgröße der fordernde Wille Gottes ist, der sagt zu mir, du musst mich lieben, du musst mir vertrauen, du musst mir glauben, du musst mir dein Leben geben, du musst dich selber verleugnen, du musst deinen Feinden Vergebung schenken, Du musst Liebe üben. Wenn dieser fordernde Wille Gottes meine oberste Bezugsgröße ist, ich dann sage, oh ja, oh Gesetz, ich will dich erfüllen. Jesus, hilfst du mir auch dabei? Dann hat sich nichts Wesentliches verändert. Bitte? Ja, oder vielleicht könnte man es so sagen, oder vielleicht könnte man es auch so sagen, ich habe für ein System, das ich mir gewählt habe, mir noch einen Beistand erbeten, der mein System zugleich stützen soll. Für viele Christen erscheint das als das Selbstverständlichste von der Welt. Sie sagen, ich bin noch hier, um Gottes Willen zu tun. Gottes Wille drückt sich aus in den Geboten, Gottes Wille drückt sich aus in den neutestamentlichen Ermahnungen. Er hat viele Formen, wie er sich äußert, und ich bin dazu da, ein gehorsames Leben zu führen. Aber ich kann das natürlich nicht alleine, sondern ich brauche dazu Jesu Hilfe. Und so stehen sie morgens auf und sagen, Herr, heute habe ich nicht genug geschlafen. Und die Gefahr ist, dass ich lieblos oder gereizt reagiere. Aber Herr, ich will mich wirklich anstrengen, liebevoll und ausgeglichen sein, aber bitte würdest du mir dabei helfen. Und sie sagen, meine Erfahrung ist Niederlage. Dieses nennt Paulus Leben unter dem Gesetz. Das Wort unter drückt ein Herrschaftsverhältnis aus. Und immer dann, ich weiß, dass ich mich wiederhole, aber die Sache ist so kompliziert, ich muss es ab und zu tun. Immer dann, wenn das Gesetz Gottes, das heißt sein fordernder Wille, meine erste Bezugsgröße ist, erlebe ich unter dem Gesetz. Selbst wenn in dem Gesamtsystem Jesus vorkommt, Jesus, ich brauche aber deine Ermutigung, ich brauche deine Stärke, ich brauche deine Kraft, dann ist das System nicht durchbrochen, sondern nur ein bisschen ausgeweitet. Und wenn wir dann sagen, gut, dann bitte ich meine Freunde für mich zu beten, dass ich mehr Kraft bekomme. Bei diesem System entsteht dann dieser Eindruck, mir fehlt es an Kraft. Und wenn jemand sich irgendwie den Charismatikern zurechnet, dann wird er an dieser Stelle sagen, Geist Gottes, hilf mir doch oder betet doch für mich, dass ich mehr Kraft bekomme. Das Problem ist aber nicht zu lösen durch mehr Kraft, sondern durch mehr Wahrheit. Wenn man von einem kleinen Moped erwartet, dass es mit einem Formel-1-Auto um die Wette fährt, dann macht man sich lächerlich. Wenn man von dem natürlichen, frommen Ich erwartet, dass es den Willen Gottes erfüllt, dann ist man geistlich uninformiert. Und es geht nicht darum, dass man mehr Energien braucht, sondern dass man zu einer gewissen Einsicht kommt. Und diese Einsicht sieht so aus. Das Gesetz verlangt und verlangt und verlangt. Und es hat Recht damit, dass es verlangt. Und ich habe bisher das immer so verstanden, dass ich es erfüllen muss. Und um es erfüllen zu können, gebe ich mir noch mehr Mühe. Die Wahrheit ist, dass jemand anders das Gesetz in mir erfüllen muss, damit es wirklich zur Erfüllung gelangt. Es muss in mir erfüllt werden, aber nicht, wer kann den Satz vollenden? Durch mich. Irgendwann muss der Tag kommen, wo wir an dieser Stelle kapitulieren. Irgendwann muss der Tag kommen, wo wir sagen, Herr, ich kann das nicht. Und ich habe dich missverstanden, als ich glaubte, ich müsste es können. Ich dachte, Wenn ich mich anstrenge und mehr anstrenge und mich mehr zusammennehme und bessere Vorsätze fasse und es noch einmal probiere. Ich dachte, wenn ich den Silvesterabend nütze angesichts eines neuen Jahrtausends oder was man dafür hält, und ich nehme mir nun endgültig vor, das wird jetzt anders, dass es dann anders werden würde. Ich dachte, wenn ich meine Freunde bitte, betet doch mit für mich, dass ich es schaffe, dass es dann besser wird. Ich dachte, wenn ich mich segnen lasse dafür, nach dem Gottesdienst oder auch sonst, dass es dann besser wird. Aber ich gebe diesen Versuch auf. Ich gebe auf, etwas zu tun, was ich gar nicht tun soll. Und ich sage zu Gott, ich kann nicht gehorchen. Und ehrlich gesagt, im tiefsten will ich es auch gar nicht. Ich kann nicht lieben. Und ehrlich gesagt, ich möchte es auch gar nicht. Ich kann nicht glauben. Und ehrlich gesagt, da ist auch kein Vertrauen in mir. Ich kann nicht vergeben. Der Groll ist zu stark. Ich kann nicht beten. Selbstvergessen beten, vertrauensvoll beten, kindlich beten. Ich kann das nicht, Herr. Das wäre der Beginn der Veränderung. Der Beginn der Veränderung bedeutet, dass immer, wenn ich diese wichtigen und notwendigen Dinge versuche, wobei dann das Gesetz meine erste Bezugsgröße ist, das Gesetz, das das von mir verlangt, gleich ist recht für alle. Habt ihr immer noch den Zusammenhang jetzt trotz der Kerzen im Kopf? Römer 7 beschreibt das Bemühen eines Ohnmächtigen. Und jetzt für uns, die wir die Wahrheiten von Römer 6 schon kennen, ist mir etwas ganz Wichtiges, was ich hinzufügen muss und bisher nicht gesagt habe. Immer dann, wenn wir trotz Römer 6 das Gesetz zu unserer obersten Instanz machen, fallen wir in diesen alten Mechanismus zurück. Das Fleisch steht wieder auf, das fromme Fleisch steht auf, es sagt, ich will es ja probieren, ich gebe mir ja Mühe, ich strenge mich ja an, und wir kommen in die alte Verdammnis hinein. Obwohl wir doch wissen, dass wir mit Christus gestorben sind. Dies ist der Grund, warum Paulus im ersten Teil von Römer 7 so radikale Aussagen macht, wenn er die Bibel gerade mal mit, ich bin gleich fertig, verfolgen würdet. Im ersten Teil von Römer 7 heißt es, wisst ihr nicht, meine Brüder, dass das Gesetz über den Menschen nur bindende Gewalt hat, solange er lebt? Ich überspringe die nächsten Verse. Vers 4. Also seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz gegenüber getötet worden. Und zwar dadurch, dass Christi Leib getötet wurde. Ganz eigenartige Sprache. Um von nun an einem anderen als Eigentum anzugehören, nicht dem Gesetz, sondern einem anderen anzugehören, und zwar dem, der von den Toten auferweckt worden ist. Weiß jemand den Namen dieser Person? Könnt ihr erkennen, wie radikal Paulus hier redet? Er sagt, es sind zwei Herren. Er sagt, indem Christus am Kreuz gestorben ist, sind wir mit ihm getötet worden, und zwar sowohl der Sünde gegenüber, das haben wir in Römer 6 gesehen, als auch dem Gesetz gegenüber. Das Kreuz Jesu ist so radikal, dass es uns trennt von diesem Heilsweg. Wer also das Gesetz als seine erste und oberste Bezugsgröße versteht, der geht hinter Golgatha zurück. Paulus sagt, wir sind gekreuzigt worden am Kreuz, und zwar sowohl für die Sünde als auch für das Gesetz. Dass ein Schnitt passiert. Paulus bringt an dieser Stelle das Gesetz und Jesus nicht zusammen. Im Gegenteil, er trennt es so scharf, wie man es überhaupt nur trennen kann. Er sagt, ein anderer ist unser Herr, nicht das Gesetz, sondern Christus. Und zwar nicht der Christus der Bergpredigt. Der Christus der Bergpredigt ist ein Gesetzeslehrer. Der Christus der Bergpredigt sagt, das müsst ihr tun und das müsst ihr tun und das müsst ihr tun. Man kann sich da selber täuschen, indem man sich auf Christus beruft und trotzdem unter dem Gesetz ist. Für diese Leute ist Christus der oberste Gesetzeslehrer. Sie sagen, ich folge doch Jesus. Was mache ich denn den ganzen Tag? Ich will doch sein Gesetz erfüllen. Jesus sagt, tu das. Ich sage, ich will es doch. Das ist immer noch der Weg von Römer 7. Deswegen sagt Jesus, sagt Paulus weiter, dass wir nunmehr für Gott Frucht bringen. Römer 7, Vers 4. Und in Römer 7, Vers 6 sagt er, jetzt aber sind wir losgekommen vom Gesetz, da wir dem, was uns in Banden hielt, nämlich dem Gesetz, gestorben sind, sodass wir nunmehr unseren Dienst im neuen Wesen des Geistes und nicht mehr im alten Wesen des Buchstabens leisten. Wofür steht Buchstabe? Für das Gesetz. Wieder reißt Paulus eine Kluft auf. Er sagt, das Leben unter dem Gesetz befindet sich in einem diametralen Gegensatz zu dem Leben unter der Herrschaft Jesu. Was meint er mit Jesus? Seine Gnade, seine Gabe, seinen Geist, seine Kraft. Das heißt, an dieser Stelle müssen wir eine Abwendung vornehmen und sagen, ich beginne mein Christsein täglich mit Gottes Gnade. Täglich. Mein erster Gedanke ist nicht, Herr, was verlangst du heute von mir? Das ist der Weg des Gesetzes. Sondern, was hast du mir heute gegeben? Wie sieht deine Gnade für mich aus? Wer bin ich in dir? Denk nicht, das ist selbstverständlich. Wenn wir gewissenhafte Christen sind, dann stürmt die Forderung Gottes immer wieder auf uns ein. Wir wollen ja Gottes Willen tun und wir sollen ihn ja auch tun. Aber die Gefahr ist, dass wir beginnen mit dem Gesetz. Wir beginnen mit dem Anspruch Gottes. Wir beginnen mit dem, was wir tun sollen. Wir beginnen mit dem, was Gott von uns erwartet. Statt zu beginnen mit dem, was uns geschenkt ist. Was Gott für uns getan hat. Wer wir in Christus sind. Es ist so wichtig, dass du diese Lektion lernst, und zwar gründlich lernst, und zwar so lernst, dass es dir zur zweiten Natur wird. Dass du unaufhörlich damit beginnst, dass du sagst, danke Vater, dass ich geliebt bin, danke Vater, dass ich dein Kind bin, danke Vater, dass ich angenommen bin, danke, dass mir vergeben ist, danke, dass ich in der Gnade stehe, danke, dass ich deinen Geist habe, danke, dass ich befähigt bin, das Gute zu tun. Danke, dass du in mir wohnst. Danke, dass du selbst das Wollen und Vollbringen gibst. Und so vertraue ich dir, dass du auch heute, wenn ich diese schwierige Person treffe, für die ich von mir aus nicht genügend Liebe habe, dass du mir diese Liebe gibst. Ich vertraue dir, dass wenn ich diese monotone Arbeit mache, die mich anödet, dass du mir Freude für diese Arbeit gibst. Ich vertraue dir, dass wenn diese Kollegin kommt, die oft so unfair ist, dass du mir eine warme Liebe für sie schenkst. Ich vertraue dir. ist ein ganz anderer Ansatz als ich nehme mir vor, ich entschließe mich, ich verpflichte mich, ich lege mich fest, ich gebe mir Mühe, ich strenge mich an, ich fasse einen Vorsatz. Immer dann, wenn wir sagen, ich fasse einen Vorsatz oder ich verpflichte mich, gehen wir davon aus, dass in mir, das ist in meinem Fleische, reichlich Gutes wohnt. Immer dann gehen wir davon aus, dass wir das Gute, das wir wollen, durchaus vollbringen können, wenn wir uns genügend anstrengen. Und immer widersprechen wir der Diagnose Gottes, der sagt, in dir, das ist in deinem Fleische, wohnt nichts Gutes. Und wir verlieren Monate und Jahre, indem wir weiterhin wie die alten Humanisten an das Gute im Menschen glauben, nämlich in uns. Natürlich brauchen wir Verstärkung von Jesus, aber wir glauben an das Gute in uns und fallen wieder auf die Nase und wieder auf die Nase. Und denken, wenn wir versagt haben, es lag doch daran, dass wir nicht genügend gewollt haben, uns nicht genug angestrengt haben, nicht radikal genug waren. Wir müssen es einfach mehr probieren. Und wir leben aus der Kraft des Fleisches. Jeden Morgen soll das Erste in deinem Leben der Lobpreis sein. Bitte? Bitte? Amen. Ich hoffe, wir meinen genau dasselbe. Ich meine in diesem Zusammenhang nicht, dass wir uns die neueste Lobpreiskassette reinziehen, wogegen nichts einzuwenden ist. Aber das ist ein technisches Verfahren. Wenn ich sage, das Erste soll der Lobpreis sein, dann meine ich damit, dass am Anfang die Freude an dem steht, was Gott in Jesus für uns getan hat. Wer wir in Jesus, was wir durch Jesus zu tun vermögen. Und die große Lektion von Römer 7 ist, hör auf deine Stärken zu vertrauen. Wenn es schlimm geht, hast du einige Erfolge und emanzipierst dich von Jesus. Wenn es nicht gut geht, merkst du mehr und mehr deine Verdorbenheit und kommst in eine maßlose Anstrengung hinein. Vertrau darauf, dass die Gnade Gottes es in dir und durch dich tut. Und glaube nicht, du müsstest dem Heiligen Geist Nachhilfestunden geben. Glaube nicht, du müsstest ihm sagen, Heiliger Geist, du bist in gewisser Weise durchaus imstande, das in mir zu tun. In gewisser Weise schon. Aber darf ich dir so ein bisschen Unterstützung geben? Die Aussagen in Römer 7 sind so katastrophal, was unser Eins betrifft. So vernichtend, lest sie nochmal in Ruhe durch, dass eigentlich der Versuch nicht mehr sinnvoll ist, diesen Weg zu gehen. Und dass es einfach besser ist zu sagen, Herr, ich kann nicht, aber du kannst. Amen.